Unser heutiges Thema, hat die Tine gerade schon gesagt, gehört noch mit zu unserer Predigtreihe 24/7. Ich habe am Anfang überlegt, was soll das eigentlich heißen, 24/7. Die Auflösung haben wir schon ein paar Mal gehört. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche leben mit Jesus. Darum geht's. Und unser heutiges Thema ist mein Zugang zu Jesus. Nicht nur mein Zugang, sondern vielleicht auch euer Zugang. Es geht also um ein Wellness-Thema. Was ist so der Weg, wo fühlen wir uns wohl, was ist so unser Element, um Gott zu begegnen? Das ist so ein bisschen der Oberbegriff. Und ich möchte euch, da es ein bisschen umfangreich ist, am Anfang eine kleine Einführung geben, dass ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Da wird sich jetzt die Folie wie öffnen. Ja, wir werden uns heute mit folgenden Dingen beschäftigen. Was eigentlich ein geistlicher Zugang zu Gott ist. Ein geistlicher, persönlicher Zugang. Dann werden wir im Laufe der Predigt 7 geistliche Zugänge, individuelle geistliche Zugänge kennenlernen, die es so gibt. Intellektuell, beziehungsorientiert, dienend, anbetungsorientiert, aktionsorientiert, kontemplativ und schöpfungsorientiert. Das wird alles nachher ein bisschen genauer erklärt. Und zwar, was ist das eigentlich? Hast du es vielleicht? Bist du vielleicht jemand, der auf diesem Weg zu Gott kommen kann? Dann werden wir so ein bisschen uns Chancen angucken von den einzelnen Wegen, aber auch Gefahren, wie man den Gefahren begegnen kann. Und wenn wir damit durch sind, hoffentlich nach einer halben Stunde, dann geht es noch darum, wie wir dann, wenn wir vielleicht einen Zugang für uns erkannt haben, das Beste aus diesem Zugang machen können. Und zur Einstimmung werden wir jetzt noch einen kurzen Videoausschnitt sehen. Das ist aus dem Film Don Camillo und Popone, zweiter Teil. Wird vielleicht einigen von euch bekannt sein, einigen vielleicht aber auch nicht, weil das ein bisschen ein Oldie-Film ist, der ist auch in Schwarz-Weiß. Deswegen erkläre ich noch mal ein paar Dinge dazu, was ihr da gleich seht. Wir sehen gleich Don Camillo. Don Camillo ist ein italienischer Pfarrer und die Italiener sind ja heißblütig. Und dem heißblütigen Pfarrer in diesem Ort, in diesem kleinen italienischen Ort, wo der Don Camillo agiert, dem steht ein ebenso heißblütiger kommunistischer Pfarrer gegenüber und die zoffen sich immer. Und das hat kurz bevor wir diese Szene, die wir gleich sehen, bevor sie sich zuträgt, hat der Zoff etwas Überhand genommen. Don Camillo wurde von seinem Bischof strafversetzt in ein Bergdorf. Und da gibt es nicht so nette, heißblütige Italiener, die sich gerne mal raufen und gerne viel Spaghetti essen, sondern da gibt es nur ein paar alte Menschen, die einsam in der Kirche sitzen und einen verrotteten Stuhl und eine kleine Kirche und irgendwie gar nichts so Richtiges. Und das macht den Don Camillo ziemlich fertig. Und dann gibt es noch ein großes Problem, was vielleicht einige wissen, die diese Filme kennen. Jesus spricht immer direkt, wörtlich, hörbar zu Don Camillo und das tut er plötzlich nicht mehr da oben. Und das macht ihn eigentlich so richtig fertig und dann überlegt sich Don Camillo so eine Strategie. Kann sagen, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass das Kreuz, von dem Jesus immer früher zu mir gesprochen hat, in dieser alten Kirche, in meiner alten Gemeinde hängt und dann hole ich doch das einfach in das Bergdorf hoch und vielleicht ändert sich das. Und da steigt jetzt der Clip ein. Viel Spaß.
Zu dir zu sprechen, aber du hast mich nicht gehört, weil du deine Ohren verstopft hattest mit Stolz und mit Hochmut. Aber ich habe den Eindruck, dass du sie inzwischen gewaschen hast.
Oh Herr, niemals bist du mir so schwer geworden.
Und niemals hast du verdient, so zu schwitzen, Don Camillo.
Ich weiß, was du meinst. Das Dorf in den Bergen ist gar nicht so finster. Und die Bewohner sind gar keine Halbwilden, für die ich sie oft hielt.
So? Auch keine Ansammlung von quakenden Fröschen?
Bestimmt nicht, oh Herr. Sie sind alt und schwach und gebrechlich. Und ich war leider sehr oft zu ihnen wie ein wild gewordener Engel. Ich weiß, den guten alten Sessel von Don Luciano habe ich atomisiert. Ich bin ganz einfach der größte Idiot, der auf der Erde herumläuft.
Camillo, schon wieder dieser Mangel an Bescheidenheit.
Wir werden herrlich zusammenleben. Es wird wunderbar sein.
Es wird wunderbar sein. Aber denke an den Sessel von Don Luciano. Etwas weniger Dampf, Don Camillo.
Ich werde den Hahn zumachen, Uhr.
Amen. So, schöner Filmausschnitt, ne? Ich mag die Filme sehr gerne. Ich mag die vor allen Dingen aus einem Grund sehr gerne. Denn ich finde eine Sache richtig klasse und vermisse die in meinem eigenen Leben auch. Der Don Camillo hört Jesus so ganz deutlich, sprachlich. Er hört seine Stimme und die Stimme ist auch noch besonders schön. Die ist so sanft und eigentlich so, wie man sich die Stimme von Jesus vielleicht am Original vorstellen würde. Sanftmütig, nicht anklagend, nicht fordernd, sondern sanft korrigierend. Klasse. Würde ich mir auch oft gerne wünschen. Ich habe das persönlich noch nie erlebt, dass Jesus zu mir in vernehmbarer Sprache gesprochen hat. Und das ist vielleicht auch alles, das ist vielleicht ein grundsätzliches Problem von uns allen, die wir uns mit der Bibel beschäftigen, die wir uns mit dem Glauben an Jesus Christus beschäftigen. Das wünschen wir uns oft manchmal, dass da so eine sanfte Stimme kommt und dass wir wissen, das ist jetzt Jesus, der zu uns spricht und der uns das dann einfach sagt, was wir tun sollen oder uns vielleicht mal ein Wort des Trostes, der Anerkennung sagt, da. Ich würde sagen, da lächeln wir vielleicht sogar so ein bisschen danach. Und gut, wir erleben es nicht. Einfach Bestandsaufnahme. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden von euch, der schon mal erlebt hat. Gibt es einzelne Leute? Ich habe auch einige sehr glaubhafte Berichte schon mal gelesen von Leuten, die schon mal eine vernehmbare Stimme gehört haben. Und das treffen wir ja auch in der Bibel wieder. Aber das ist nicht die Regel. Sondern die Regel ist, wir leben 24 Stunden, 7 Tage die Woche so vor uns hin. Und oft haben wir vielleicht sogar den gegenteiligen Eindruck. Nicht mal, dass wir die Stimme von Gott nicht so räumlich vernehmen, sondern dass wir es vielleicht gar nicht hören. Dass wir den Eindruck haben, wir kriegen jetzt gar nicht mit, was Gott von uns überhaupt möchte. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das eigentlich so? Denn ihr hört ja hier ganz oft in der City Church, dass wir hier predigen, dass es Gott gibt, dass Gott lebendig ist, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er zu uns sprechen möchte, dass er eine Gemeinschaft zu uns haben möchte. Warum denn so schwer? Könnte doch auch ganz einfach sein. Warum passiert das denn nicht einfach? Eine gute Erklärung gibt Jesus in dem kleinen Clip selber, wenn er aufgepasst hat. Er sagt ja, naja, ich habe schon zu dir gesprochen, aber du hast halt nicht hingehört. Deine Ohren, die waren dicht. Du warst so verstockt mit Stolz und mit anderen Sachen halt, dass du beschäftigt warst. Das ist eine Möglichkeit, dass wir einfach dicht sind und die Rezeptoren nicht geschaltet haben. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die es noch geben könnte, ist vielleicht diejenige, dass Gott nicht spricht, das ist vollkommen unmöglich. Gott spricht immer. Das haben wir im Clip gehört, das können wir auch in der Bibel ganz oft lesen. Gott möchte gerne mit uns reden. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen den Grund, dass wir uns manchmal selber in einer Art und Weise Gott zu nähern versuchen, die uns gar nicht gerecht wird. Dass wir vielleicht einen falschen Weg beschritten haben bislang, um Gott näher zu kommen. Und deswegen vielleicht einfach diesen Draht, diese Nähe zu Gott manchmal nicht spüren. Und damit soll sich so ein bisschen heute dieses Thema beschäftigen. Es soll darum gehen, dass vielleicht am Anfang mal eine Binsenweisheit vorausgestellt, die ihr an euch selber feststellen könntet. Wir sind alle Individuen. Vollkommen einzigartig von Gott geschaffen, in einer geradezu lustigen Art und Weise, eine bunte Vielfalt von Personen, von Charakteren, von Temperamenten. Und das ist auch so gewollt. Unser Schöpfer hat sich was dabei gedacht. Er hat sich diese ganzen einzelnen Individuen so auf so einem schönen Plan überlegt und hat jeden von euch, wie er hier so da sitzt, halt, hat er sich so ausgedacht und das so gemacht. Und das hat eine ganz natürliche Folge. Wenn das so ist, wenn wir so unterschiedliche Temperamente, so unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen haben, dann ist es vollkommen logisch, dass Gott auch uns vielleicht einen persönlichen Weg geschenkt hat, wo es einfach für uns ist, ihm zu begegnen, der so unser Ding ist. Das heißt also, wenn ich jetzt von einem Weg spreche, von einem geistlichen Zugang, dann könnte ich den vielleicht wie folgt definieren. Ein geistlicher Zugang ist ein Weg, den wir, weil wir so in einer bestimmten Art und Weise einzigartig geschaffen sind, ganz natürlich beschreiten würden normalerweise, wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken würden, um mit Gott in Kontakt zu treten. Wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen nicht irgendwas Komisches machen, was uns gar nicht liegt, sondern das ist eigentlich schon in uns angelegt, wir müssen es eigentlich nur noch entdecken. Jetzt natürlich die Frage, ist es eigentlich wichtig, das zu erkennen? Ja, das ist total wichtig, weil nämlich, wenn ihr für euch einen Weg entdeckt habt, auf dem ihr auf natürliche, unverkrampfte Art und Weise zu Gott kommen könnt und Gott vielleicht etwas näher entendieren müsst, dann macht das einfach Spaß. Das könnt ihr vielleicht an der Band beobachten, wenn ihr die Band hier vorne seht, halt, die Leute, die in der Band spielen, die haben in der Regel Spaß daran, Musik zu machen, Spaß auch dann mit Musik Gott näher zu kommen, und man spürt den Leuten einfach ab, die machen das nicht so widerwillig und sagen halt schon wieder vorne irgendwie Gitarre spielen oder singen oder sowas halt, sondern die haben Freude daran. Und das ist ein ganz natürlicher Weg, die müssen sich da gar nicht groß anstrengen. Und vielleicht, wenn ihr heute vielleicht nach den Überlegungen, die wir vielleicht angestrengt haben, für euch so einen Weg entdeckt habt, den ihr euch vielleicht vorher noch gar nicht so überlegt habt, euch das gar nicht so bewusst gemacht habt, vielleicht wird euch dieser Weg eine ganz neue Form von Intimität zu Gott eröffnen. Also ein gewichtiges Argument, um sich da mal mit auseinanderzusetzen. Wenn ihr diesen Weg mal erkannt habt, wenn ihr seht, ich bin da in einer bestimmten Art und Weise irgendwie veranlagt, vielleicht Gott näher zu kommen, dann könnt ihr natürlich auch eure Stärken in diesem Bereich ausbauen. Werdet also einfach merken, dass ihr, wenn ihr etwas Übungen habt, etwas Training in diesem Punkt habt, dass ihr einfach das regelmäßig praktizieren könnt und regelmäßig Gott besser näher kommen könnt. Und ihr erspart euch noch was ganz anderes, nämlich frustige Wege einzuschlagen, wo ihr denkt, das muss man irgendwie tun, ich muss das persönlich auch tun, weil andere das auch machen, und ihr lebt auf diesen Wegen nur Frust und kommt eigentlich damit gar nicht weiter. Das ist der Grund, warum ich das heute erzählen möchte. Und ich muss am Anfang jetzt erstmal einen großen Warnhinweis geben. Der große Warnhinweis ist derjenige, das, was ich heute erzähle, ist nicht so eine biblische Lehre, wo ich jetzt das Neue Testament aufschlage und dann sehen kann, ah ja, das steht da irgendwie schon drin. Das ist schwierig, das, was da gleich kommt, das irgendwie unter so einer biblischen Lehre zu fassen. Also deswegen nimmt das nicht ganz so ernst. Es geht hier nicht darum, dass ich jetzt euch da irgendwas eintrichtern will, sondern das Ganze soll einfach mal so eine Hilfestellung sein, über euch nachzudenken, über euren Zugang nachzudenken. Das ist kein Gesetz, das ist keine Gesetzmäßigkeit, sondern es ist einfach was, wo es mal lohnenswert ist, mal vom Empfängerhorizont, würde der Jurist sagen, mal darüber nachzudenken, wie ich selber mich einstellen kann, um Barrieren abzubauen. Ja, dann gehen wir mal in medias res, wir steigen mal ein in die Sache und gucken uns mal an, was denn eigentlich für verschiedene geistliche Zugänge existieren. Und wir reden jetzt heute von 7 geistlichen Zugängen. Ebenso wie ich gerade gesagt habe, ihr werdet es schwer haben, in der Bibel eine Lehre dazu zu finden. Ebenso ist es jetzt ein bisschen beliebig, dass ich diese 7 Zugänge ausgewählt habe. Wir haben als erstes den intellektuellen Zugang, auf den ich gleich anstelle. Es sind 7 Wege, wo ich denke, dass sich viele Leute in diesen Wegen wiedererkennen werden. Es mag A, Mischformen zwischen diesen Wegen geben, vielleicht habe ich auch was übersehen, vielleicht gibt es auch Dinge, die hier nicht aufgeführt sind, aber ich denke, eine ganze Masse Leute von euch, die sich heute ernsthaft damit beschäftigen werden, die werden sich irgendwie schon so ein bisschen einem oder vielleicht auch 2 von diesen Wegen besonders hingezogen fühlen und können da ja mal ein bisschen aufpassen und vielleicht einfach mal die Tipps mitnehmen, die ich dazu sagen habe. Gut, fangen wir mal mit dem ersten Zugang an. Das ist ich nenne ihn mal den intellektuellen Zugang. Du hast vielleicht den intellektuellen Zugang, wenn du in deinem Leben feststellst, dass du Gott beim Lernen näher kommst. Du liest in der Bibel, du liest vielleicht in guten christlichen Büchern, und du stellst dabei fest, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, wenn du da einsteigst, wenn du deine Gedanken darüber ziehen lässt, dann kommt dir Gott darüber näher. Wenn du dieser intellektuelle Typ bist, dann wird es auch so sein, dass du eigentlich in der Regel mehr ein Denker als ein Fühler bist. Denken spielt bei dir die Hauptrolle. So der Weg zu deinem Herzen, der führt eigentlich erstmal durch den Kopf. Andere Leute schreien gleich Hurra, das bist du nicht, sondern du bist jemand, der muss das erstmal sauber ausfiltern, erstmal sauber darüber nachdenken und dann, wenn alles überlegt ist oder so, dann mal so richtig durchdacht, dann nimmt es auch irgendwann mal Platz in deinem Herzen. Gefühle spielen eher so eine sekundäre Rolle. Also du hast zwar schon mal ein paar Mal gemerkt, dass dich so Gefühle überfallen, aber dann hast du einen Moment innegehalten und dann war es wieder vorbei. Geht schnell rum dann, ne? Wenn du Probleme hast in deinem Leben, dann machst du in deinem Kopf Klick und du schaltest in einen Problemlösungsmodus. Überlegst, aha, Problem analysiert, das und das sind die Voraussetzungen, dem begegne ich mit folgenden Punkten, alles klar, Problem erkannt, Problem gelöst. Deine Entscheidung, die du im Leben triffst, ob du dir ein Auto kaufst oder einen Beruf wählst oder vielleicht einmal eine Frau heiratest, diese Entscheidungen sind wohl durchdacht, analysiert und deine Entscheidungen sind ein Produkt dieser Überlegungen, die du angestrengt hast. Ja, vielleicht bist du das. Ich gebe dir nochmal ein paar Hilfen. Wir gucken uns mal ein paar Leute an, die auch so intellektuell sind. Diesen jungen Mann habe ich zu Hause bei uns gefunden, der hatte sich da ein paar Bücher aus dem Schrank rausgezogen und den habe ich dann in diesem Ensemble da wiedergefunden. Man sieht also, das ist ein Intellektueller mit einer Brille und drumherum stehen lauter schlaue Werke und da fühlt er sich richtig wohl. Er freut sich, er lächelt und so und er ist sicher in diesem Konstrukt aus Büchern und ist noch ein bisschen umherum aufgebaut halt. Das ist jetzt ein Spaßbeispiel. Das ist ein ernstes Beispiel. Das ist Josef Ratzinger, seit einigen Wochen besser bekannt unter Benedikt XVI. Und ich kann eigentlich euch allen nur mal empfehlen, es gibt ein paar sehr gute Bücher von Josef Ratzinger, die er schon teilweise vor 40 Jahren geschrieben hat. Zum Beispiel das Buch Einführung in das Christentum, das ist ein intellektuelles Buch. Es gibt was Softes für Einsteiger, das heißt Salz der Erde, das ist ein Interview mit einem ehemaligen Sternreporter, darum redet er über alle streitigen Fragen, die es so im Christentum gibt. Und der Josef Ratzinger, das ist ein Hardliner, der weiß, was er sagt, aber der hat das vorher durchdacht. Man kann ihm viele Vorwürfe machen oder auch eben nicht, man kann ihn sympathisch finden oder nicht sympathisch, aber das ist ein Intellektueller, der weiß, wovon er redet und man kann ihm nicht vorwerfen, dass irgendein Standpunkt, den er äußert, dass der nicht vorher sorgsam durchdacht ist. Macht euch mal ein Bild davon. Das ist ein anderer berühmter Denker des vergangenen Jahrhunderts, das ist der englische Autor C.S. Lewis. Der ist vielleicht einigen von euch als Verfasser der Narnia-Romane bekannt. Das ist eine Fantasy-Romanserie, die so ein bisschen so ähnlich wie Herr der Ringe ist. Also Fantasy-Freunde vor, wenn ihr das noch nicht kennt, lest das, so tolle Bücher. Eigentlich ein bisschen so wie Herr der Ringe Kinderbücher, die aber mehr Erwachsene lesen. Und wo es auch darum geht, der C.S. Lewis war Professor unter anderem in Oxford und hat immer in seinem ganzen Leben gerungen mit Zweifeln, ist auch eigentlich auch von einer zweifelnden Position selber mal zu einem christlichen Glauben gekommen. Das hat er sich alles sorgsam ausgedacht. Es gibt auch ein biblisches Beispiel für den Intellektuellen. Ein sehr bekanntes biblisches Beispiel, das ist nämlich der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war ein jüdischer Gelehrter, ein Mann des Kopfes und der auch aus dieser Haltung heraus radikal erstmal die junge christliche Gemeinde verfolgt hat, weil er aus seiner jüdischen Lehre sagt, das kann nicht sein, dass da jemand plötzlich behauptet, der Gottes Sohn ist auf der Welt. Er wusste, was er tat, was er sagte, ist ihm eines Tages mal bei diesen Verfolgungseinsätzen Jesus selbst begegnet ist, dann gab es eine radikale Umkehr und dann der Intellektuelle beschäftigt sich mit dem Thema und Paulus hat eigentlich die moderne Theologie begründet. Der ist eigentlich derjenige, der zuerst sich über die theoretischen Sachen Gedanken gemacht hat. Und er war da richtig gut drin. Er hat nämlich, das kann man in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel nachlesen, er hat zum Beispiel den Schritt gewagt, als junger, gläubiger Christ, sich nach Athen zu begeben, in das damalige Zentrum des Denkens, und hat dort mit Philosophen diskutiert. Und wenn er das in der Apostelgeschichte 17 nachliest, das hat er so gut gemacht, dass einige Leute danach davon überzeugt waren, dass er recht hatte. Jemand, der den intellektuellen Zugang gebrauchte, der daran Freude hat und Gott dabei näher gekommen ist. Ja, das war so ein bisschen die Einführung zum intellektuellen Weg. Ist es vielleicht dein Weg? Hast du jetzt so ein bisschen gespürt, hast du ein bisschen mitgelächelt und gesagt, ja, stimmt schon und so, also Entscheidung und ich denke viel drüber nach und ich lese gerne. Wenn das dein Weg ist, dann solltest du künftig vielleicht Folgendes tun, ein paar Empfehlungen. Du solltest natürlich viel studieren. Du sollst dir mal die Bibel schnappen, du sollst mal in der Bibel richtig viel lesen, du solltest das nicht nur so abenteuermäßig machen, so wie ich einen Roman lese, sondern du solltest dich mal mit den Themen beschäftigen, da richtig tief einsteigen. Es gibt viele gute Sekundärliteratur zur Bibel, gute, anspruchsvolle christliche Bücher, die solltest du dir alle beschaffen und sie alle durchlesen oder erstmal klein anfangen, so nach und nach. Und die Malis gibt dir von unserem Büchertisch unten, die gibt dir bestimmt Hilfestellungen, was da so richtig tolle Bücher sind. Es gibt auch Möglichkeiten, unabhängig von einem Gottesdienstbesuch, mal ein christliches Seminar zu besuchen. Das ist bestimmt auch was für dich. Und dann solltest du unbedingt, das machen auch alle Intellektuellen aus der City Church, die ich kenne, du solltest dir Kassetten oder CDs hören von Predigten, von guten Predigern, von guten internationalen Predigern oder von guten deutschen Predigern, die diesen Zugang auch haben und die dir einfach das Wort Gottes näher bringen. Und eine wichtige Geschichte ist auch, du solltest dir vielleicht auch ein paar Gleichgesinnte suchen, die auf deinem Level mit dir mithalten können. Und dann solltest du vielleicht eine Gruppe gründen mit denen und mit denen einfach mal dich häufiger mal treffen. Das hat übrigens unser C.S. Lewis auch gemacht. C.S. Lewis hat zusammen mit Tolkien und einigen anderen Gelehrten aus Oxford eine Gruppe, die hieß die Inklings, gegründet. Und die haben dann immer über Glaubensfragen diskutiert und nebenher auch immer so den neuesten Stand von Herr der Ringe und Narnia ausdiskutiert. Das ist daraus geworden. Also versäumt das nicht, wenn ihr das habt. Das waren die Chancen. Was sind denn die Gefahren von diesem intellektuellen Zugang? Wenn du den hast, dann wirst du mir sicherlich beipflichten, dass zwei Dinge sehr gefährlich sind. Nämlich jemand, der viel weiß, der hat natürlich oft recht Das kann ich jetzt aus meinem eigenen Berufsleben wieder gut nachvollziehen. Ich bin ein Rechtsanwalt und ich habe ja auch das Recht, nämlich ich habe mal Recht studiert und ich weiß, was so in den Gesetzbüchern drin steht und deswegen habe ich das Recht auch. Aber Recht haben artet oft in Rechthaberei aus. Ich möchte bei meinem Standpunkt bleiben und ich möchte vielleicht mich gar nicht mal von was anderem überzeugen lassen. Das ist die große Gefahr. Es geht nicht darum, Wissen anzusammeln, sondern hört euch nochmal die Predigten der letzten paar Wochen an, die wir zu 24/7 gelesen haben, gehört haben. Ihr könnt euch die uns im Internet auch nochmal anhören oder die runterladen. Die sind als MP3-Files alle auf unserer Homepage drauf. Und dann hört euch das einfach nochmal an. Und da werdet ihr feststellen, das Wichtigste ist nicht, dass ihr einen bestimmten Weg, eine bestimmte Technik beschreitet, sondern das Wichtigste sind zwei Dinge. Dass ihr Gott näher kommt, dass ihr Gott lieben lernt und dass ihr den euren Nächsten, die anderen Menschen lieben lernt. Und deswegen alle Dinge, die ihr da tut, die sollen letztendlich dazu dienen, dass das dabei rauskommt. Auch wenn ihr diesen Weg benutzt, euren eigenen Weg erkennt und ihn benutzt, um Gott ein bisschen näher zu kommen, dann vergesst nicht, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwas besonders richtig zu machen oder recht zu haben oder besonders viel Wissen anzusammeln, sondern erfasst einfach, dass es wichtig ist, dass er anderen Leuten damit dient und dass er Gott damit näher kommt. Und das könnte auch zwei Dinge eigentlich relativ gut machen. Und zwar, wenn ihr nämlich diesen Zugang, diesen intellektuellen Zugang zum Glauben habt, dann könnt ihr sehr hilfreich sein. Ihr könnt nämlich anderen Leuten euer Wissen weitervermitteln und ihnen damit helfen, ihnen damit einen Weg zu Gott bauen. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn ihr bei all dem zu trocken werdet, dann versucht mal, einfach mal Zeiten, ganz bewusst intensive Zeiten zu haben, wo ihr Gott anbetet. Sei das mit Musik oder in einer besonders herzlichen Art und Weise, wo er versucht, Gott nahe zu kommen. So kann man den Problemen des intellektuellen Menschen begegnen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist der beziehungsorientierte Zugang. Bist du beziehungsorientiert? Dann wird das Folgende auf dich zutreffen. Du hast Freude an intensiven Beziehungen. Du lebst gerne mit anderen zusammen, vorzugsweise in einer WG und in einer Großfamilie, und du liebst nichts mehr als kleine Gruppen. Im Urlaub, du bist zwei Tage irgendwo, dann sind 10 Leute um dich herum und du musst eigentlich immer so eine Gruppenbildung machen. In der Uni wirst du gerne Gruppen gründen, in der christlichen Gemeinde wirst du dir sofort eine Mini-Church suchen, die es ja bei uns hier sehr reichhaltig auch gibt. Du bist jemand, der eigentlich auflebt, wenn er mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Du bist auch ein offenes Buch. Wenn du auf andere Leute stößt oder wenn dich ein Versicherungsvertreter anruft und möchte dir eine Versicherung verkaufen, dann fragst du ihn, und wie geht es Ihnen persönlich? Ja. Allein sein ist für dich eine Strafe. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal denkst, man könnte mal die geistliche Übung der Einsamkeit so ein bisschen zurückziehen, was nachher noch so kommt, mal kontemplativ sein, dann überlegst du dir gleich, allein sein ist ganz gut, aber wen nehme ich dazu mit? Rufe ich mal ein paar Leute an, dann machen wir so eine Alleinseins-Einsamkeitsgruppe. Und was dir auch auffällt, ist, dass häufig Leute aus deiner Umgebung dir gute geistliche Impulse geben. Man könnte es auch etwas anders ausdrücken. Gott spricht häufig durch andere Menschen zu dir. Und du merkst, aha, stimmt, was er sagt, das ist richtig, das trifft in meine Situation rein. Das ist richtig. Gut, schauen wir uns doch mal ein Beispiel an. Das ist so ein bisschen stilisiert, das ist Mr. Fantastic, der ist heute nicht da, deswegen kann ich auch sein Bild zeigen. Das ist der Markus Fenton, genau, ne? Wenn man ihn ganz genau sieht, das unten ist natürlich Mr. Incredible, aber das ist Markus im Einsatz, aber Markus im täglichen Einsatz. Markus ist also ein sehr treuer Diener unserer Gemeinde. Der steht normalerweise immer da oben am Mischpult und mischt mit und eigentlich ist er immer überall. Der ist morgens immer um 8 Uhr hier, wenn wir hier die City Church aufbauen. Und wenn der Markus irgendwie abends unterwegs ist, dann ruft er erstmal ein paar Leute an. Ja, wir sind gerade da und da, kommst du mal vorbei, so und so, und dann machen wir das und das, und dann fahren wir dort und dorthin. Der Markus ist ein total beziehungsorientierter Typ, das kann man richtig gut erleben. Und hat einen starken Zugang, und das freut ihn auch, dass so Leute zusammenzubringen und Gemeinschaft zu schaffen. Und ein biblisches Beispiel, was ich vielleicht noch anführen kann, ist der Petrus. Der, wenn man so im Neuen Testament von Petrus liest, dann stellt man eigentlich immer fest, der macht auch immer alles mit anderen Leuten. Der kommt gemeinsam am Anfang mit einigen anderen Leuten so zu Jesus in so einer kleinen Gruppe, die dann sich so ansammelt. Und der ist auch jemand, der dann immer so ein bisschen so Gruppenimpulse gibt, nach vorne prescht und Leute mitzieht. Ja, bist du der beziehungsorientierte Typ? Hatte ich das jetzt angesprochen? Bist du vielleicht jemand, der ja so ähnlich ist wie die beiden, die ich gerade gesagt habe? Nochmal vielleicht ein ganz wichtiges Wort dazu. Es kommen ja gleich noch ein paar Beispiele halt. Ne? Es geht heute nicht darum, ich suche hier nicht die Besten aus, weil es geht ja heute nicht darum, dass wir so eine Hitparade von Fähigkeiten oder von Gaben haben. Es geht heute nicht um Gaben, sondern es geht darum, deinen Weg zu erkennen. Das ist vollkommen egoistisch, das ist ein Wellness-Thema. Es geht nicht darum, jetzt der Beste in der Richtung zu sein, und ich zeige auch nicht die Besten, das sind schon gute Leute, aber es geht nicht darum, dass ich hier eine Hitparade mache, sondern es geht einfach darum, dass du es für dich erkennst und dass du dann so ein bisschen so dich darauf einstellen kannst. Ja, bist du jetzt ein Beziehungsorientierter? Wenn das so ist, dann solltest du natürlich ein beziehungsreiches Leben führen. Tust du ja sowieso, muss ich dir eigentlich dann in dem Fall nicht sagen. Du solltest einfach dann schauen, wo kann ich in der Gemeinde, in meinem Leben, wo kann ich anderen Leuten dienen damit, dass ich so bin, dass ich Leute einlade, sie anspreche, ihnen Gemeinschaft biete. Ein guter Tipp für dich wäre vielleicht auch, dass du unabhängig davon, dass du mit den Leuten sowieso Zeit verbringst, einfach mit ihnen gemeinsam betest, mit anderen betest und in diesem gemeinschaftlichen Gebet dann auch so ein bisschen so ein Zuhause findest. Und du sollst natürlich unbedingt eine Kleingruppe besuchen. Und wenn du bisher noch nicht wusstest, dass es sowas in der City Church gibt, wir haben hier die Mini-Churches und da wird euch der Infopoint sicherlich behilflich sein, wenn er sagt, oh, habe ich noch nicht gemacht, aber eigentlich bin ich ja so ein Typ, der gerne in Gruppen ist und der über Gruppen auch Kontakt zu Gott bekommt. Nutzt das, such dir mal eine Mini-Church und fangen wir an damit. Die Gefahren des beziehungsorientierten Zuganges. Wenn ich mit vielen Leuten zusammen bin, kann es mal sein, dass es vielleicht mal ein bisschen oberflächlich zugeht. Man hat mal so das und das Gespräch, aber es bleibt immer so auf so einem bestimmten Level, weil ich ja mit vielen Leuten Kontakt habe. Und wenn ich mit vielen Leuten zusammen bin, dann kann natürlich auch sowas entstehen, dass ich ganz stark davon abhängig bin, was die anderen eigentlich über mich sagen. Finden die mich klasse oder ne, darf ich jetzt auch mit, und ich mache mich eigentlich ein bisschen abhängig von diesen beiden Sachen. Und dem kannst du ein bisschen begegnen, wenn du das auch als Problem bei dir erkennst, indem du dir bewusst Zeiten der Stille nimmst, mal für dich, mal auch mal ohne andere, und dass du, wenn du nach Beziehungen suchst, darauf achtest, dass du in deinem Leben auch ein paar tiefe Beziehungen hast und dir auch ganz bewusst Termine gibt es, wo du tiefe Beziehungen pflegst. Vielleicht wo du mit ein, zwei Leuten, die dir enger verbunden sind, eine engere geistliche Gemeinschaft aufbaust. Dich mit denen häufig triffst, mit denen auch mal Anliegen austauschst, die du trotz offenem Buch nicht jedem erzählst. Unser dritter Zugang ist der dienende Zugang. Du hast den dienenden Zugang vielleicht, wenn du Gottes Gegenwart immer dann ganz besonders spürst, wenn du anderen dienst, ihnen hilfst, was Praktisches machst. Wenn das dein Weg ist, wenn das dein Zugang ist, dann wirst du dich ohne eine Aufgabe in einer Gruppe, wo du bist, unwohl fühlen. Du bist ein bisschen zappelig. Ich könnte eigentlich jetzt irgendwie mal Kaffee kochen, ein paar Stühle stellen oder so. Langweilig und so. Du bist eigentlich schon unruhig, wenn du nichts dazu beitragen kannst. Und du bist auch jemand, der Eigeninitiative entfaltet. Ich muss mir nicht erstmal fünfmal bitten, jetzt pack doch mal hier vorne mal den Gitarrenkoffer hoch, sondern das machst du einfach. Du brennst da drauf, einfach anderen Leuten gerne zu helfen. Da gibt es ein ganz besonders populäres Beispiel dafür. Ich denke, das habt ihr wahrscheinlich gerade selber schon überlegt, das ist Mutter Teresa natürlich. Und Mutter Teresa ist ja keine große Lehrerin gewesen, sondern wenn man was über das Leben von Mutter Teresa erfährt, die ist so in die Armutsviertel von Kalkutta gegangen und hat dort wirklich den Ärmsten der Armen, wie es so schön heißt, geholfen. Man sieht das auch hier, wie herzlich sie so mit den Kindern umgeht. Und das sind sehr schwierige Umstände. Es gibt ja heute noch diese Gemeinschaft von den Schwestern, die Mutter Teresa dann eben in dem Beispiel gefolgt sind. Und Mutter Teresa hat mal so gesagt, also wenn sie anderen Leuten hilft, dann sieht sie irgendwie in jedem Hilfsbedürftigen das Antlitz von Jesus. Und das ist auch das, was Jesus mal selber so gesagt hat. Also er hat gesagt, ja, ihr sollt zu den geringsten Weltern mich erkennen. Das ist also, wenn du das so verspürst, wenn dir das Freude bereitet, dann ist vielleicht der dienende Zugang dein Thema. Jetzt schalten wir nochmal um von Mutter Teresa auf ein Beispiel aus unserer Gemeinde. Das ist die Claudia Wohlfahrt, die jetzt wahrscheinlich gar nicht, der ist wahrscheinlich gar nicht recht ist, wenn ich das Bild zeige. Und die Claudia hat auch viele, viele, viele gute andere Eigenschaften. Ich kenne die Claudia gut persönlich, wir sind in der gleichen Mini-Church. Aber ein wesentliches Merkmal von der Claudia ist auch, dass sie ganz starken dienenden Zugang hat. Und wenn ihr nachher draußen ein Schnittchen esst oder Häppchen esst halt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es möglicherweise die Claudia zubereitet hat. Denn die ist nämlich ganz, ganz, ganz oft neben der Esther Müller morgens dabei und schmiert 36 Baguettes klein und so. Eine riesige Arbeit, eine riesige Action. Man muss auch vorher noch Dinge vorbereiten, da diese Aufstriche vorbereiten und so. Ganz toll. Ein stiller Dienst, aber der Claudia macht das richtig Spaß. Merkt man auch, wenn man bei ihr zu Hause mal zum Essen eingeladen ist. Ja, wenn du jetzt dich angesprochen gefühlt hast, Claudia wird dich nachher willkommen heißen, ne? Wenn das dann so ist, was solltest du dann tun? Du sollst natürlich Teil einer dienenden Gemeinschaft werden. Solltest dich umgucken, wo kannst du deinen Dienst ausleben, wo kannst du anderen Leuten dienen. Oder aktiv mitarbeiten, denn das ist dein Ding, du musst es rauslassen. Um irgendwie nicht da in so eine Schieflage reinzukommen, ist es vielleicht hilfreich, dass du vorher so einen Dienst, wenn du anderen Leuten einen Dienst, einfach mal betest. Und Gott einfach mal sagst, was dir auf dem Herzen liegt und warum du das machen möchtest, einfach um das nicht nur so in so eine Arbeit ausatmen zu lassen, sondern zu spüren, dass du auf diesen Zugang Gott näher kommst. Und du solltest, wenn du diesen Dienst tust, immer wieder nach Momenten Ausschau halten, so wie Mutter Teresa es auch gesagt hat, wo dir dann in diesem Dienst Gott begegnet. Das baut dich auf. Was sind denn die Probleme von diesem Zugang? Wenn du ein dienender Mensch bist, dann kann es natürlich leicht passieren, dass du auf andere herabschaust, die nicht so viel tun. Volle Sau da, ne? Macht heute schon wieder nichts und so. Das ist die eine Hauptproblematik. Und du könntest vielleicht auch denken, dass dieser Dienst irgendwie ein Instrument ist, um dir die Liebe Gottes mehr zu verdienen. Darum geht es hierbei nicht und darum geht es auch bei den anderen Themen nicht. Es geht nicht darum, dass du die Liebe Gottes verdienen kannst. Die Liebe Gottes ist schon da. Die wartet auf dich, die musst du nur noch abholen, die ist dir bereits geschenkt. Sondern es geht darum, dass du spürst, dass du Gott näher kommst. Also wenn du diese Probleme in diesem Bereich bei dir spürst, dann solltest du Balance halten. Du solltest ein bisschen gucken, dass vielleicht den Dienst auch mal so ein bisschen wieder dann, also dass du es nicht übertreibst, dass du die andere Seite, die schenkende Seite, genauso wahrnimmst. Dich auch mal beschenken lässt und einfach auch mal Pause machst und den Dienst nicht übertreibst. Der vierte Punkt ist der anbetungsorientierte Punkt. Anbetungsorientiert, das wird jetzt ein bisschen einfacher, das erlebt er eigentlich jeden Sonntag hier vorne, wenn unsere Band aufspielt. Und wenn du auch anbetungsorientiert bist, dann wird dir vielleicht Folgendes in deinem Leben widerfahren. Du hast eine Vorliebe für musikalische Gottesdienste. Also wenn die Band das fünfte Lied spielt, denkst du, Mann, hoffentlich noch fünf Lieder. Und hoffentlich predigt nachher nur fünf Minuten oder so, nicht ganz so lange halt. Und du bist eigentlich grundsätzlich in deinem Privatleben auch so ein feierfreudiger Mensch, der gerne unterwegs ist und gerne Party macht und so und gerne auch ein bisschen so enthusiastisch reagiert. Und wenn du dann Gott zum Beispiel in der Musik anbetest, indem du Lieder singst halt, dann merkst du bist offen innerlich. Da öffnen sich plötzlich Schleusen, die sich sonst nie geöffnet hätten. Du bist ganz persönlich angesprochen und wirst darüber so richtig ein bisschen lebendig und du denkst eigentlich, Mann, jetzt das ist eigentlich so das richtige Ding, wo ich mich richtig wohlfühle. Gibt es ein paar Beispiele? Ein historisches Beispiel ist Johann Sebastian Bach. Das war auch ein Beispiel, wo ich mal meine ersten Erfahrungen mit christlichem Glauben gemacht habe. Ich habe meine Bach-Kantate gehört und die haben mich so richtig ins Herz gestochen. Da ging es um Heiligen Geist, wie er so runterkommt und der Geist erschien im Bild der Taube. Auch ein Denker, aber natürlich jemand, der Freude daran hatte, Lieder für Gott zu schreiben, Gott anzubeten. Und jetzt kommt ein Beispiel aus unserer Gemeinde, der Markus. Das ist mal ein beliebiges Beispiel, ich könnte auch alle anderen Musiker aus unserer Gemeinde da sicherlich hinstellen, aber es geht einfach darum, immer wenn ich Markus sehe, freue ich mich immer, weil der Markus geht da immer so richtig drin auf und so, man merkt ihm an, das ist sein Zugang, das ist sein Ding. Wenn er Gott anbetet, dann öffnen sich auch bei ihm die Schleusen. Und im biblischen Bereich gibt es ein ganz großes Beispiel, das ist der König David, Verfasser von vielen Psalmen. Man kann auch an einer Stelle im Alten Testament mal nachlesen, dass er so tanzt, in der Öffentlichkeit tanzt. Das kommt ja hier selten vor in der City Church. Würde euch wahrscheinlich auch was wundern, wenn ich jetzt das Tanzen anfangen würde. Aber er tanzt und er hat auch Lieder für Gott geschrieben, die Psalmen. Also, wenn du anbetungsorientiert bist, dann hast du es wahrscheinlich schon längst gemerkt. Du bist musikalisch begeistert, hast das hier schon einige Male mitbekommen. Was solltest du dann tun? Du solltest natürlich Anbetungsveranstaltungen besuchen. Also nicht nur hier mal so zum Gottesdienst kommen, es gibt ganz, ganz viele Events, wo tolle Musiker spielen, wo auch dann so diese Anbetung ganz klar im Vordergrund steht. Und es gibt auch in Würzburg hier, kann euch der Matthias Weber aus der Gemeinde hier einiges dazu sagen, es gibt auch so einen besonderen Gottesdienst, einmal im Monat ist der, glaube ich, ne? wo die Anbetung total im Vordergrund steht. Guckt euch mal um, sucht euch solche Veranstaltungen aus. Und ihr sollt euch natürlich auch CDs kaufen, wo Anbetungsmusik drin vorkommt und sollte die pausenlos zu Hause mit dem Auto abspielen. Und vielleicht probiert er auch mal ein paar andere Möglichkeiten der Anbetung aus. Anbetung ist nicht nur Musik machen, sondern das kann auch bedeuten, dass du tanzt, dass du vielleicht Gedichte schreibst, dass du vielleicht einfach ein Musikinstrument lernst und instrumental so zu Gott kommst halt, dass du Songs schreibst. Probier es einfach mal aus. Anbetungsorientierte haben zwei Probleme meistens. Die Gefahr besteht so ein bisschen, dass man sich so, wenn man das mal so ein paar Mal erschmeckt hat, wie man so Gott nahe kommen kann, dass man dann immer so Erfahrungshighlights sucht in seinem Leben. Immer so denkt, ja, jetzt muss der nächste Kick nochmal durch seinen neuen Anbetungsgottesdienst kommen, der muss ein bisschen vorgewappnet sein. Darum geht's nicht. Geht um deinen Weg. Und du könntest natürlich auch schnell dahin kommen und sagen, ah, die anderen, die stehen da nicht so drauf und die sind noch einen Schritt hinter mir, irgendwie halt, dass du Leute verurteilst, die nicht so ein großes Herz dafür haben. Und dazu ist zu sagen, es gibt ja diese vielen verschiedenen Wege und es gibt auch die Intellektuellen, die ebenso über den Kopf dahin kommen und verurteilt die nicht, sondern nehmt sie so, wie sie sind und gönnt ihnen ihren Weg, den sie gehen. Nummer 5, das ist der Aktionsorientierte. Aktionsorientiert bist du, wenn du zielstrebig bist, du hast eine klare Vision, du weißt ganz genau, was du willst, im christlichen Bereich, vielleicht auch im beruflichen Bereich halt. Und du wirst dich leidenschaftlich am Aufbau einer Gemeinde beteiligen. Herausforderungen spornen dich an. Also eigentlich dein Hauptgrundsatz ist, geht nicht, gibt's nicht, kann man alles machen, kein Problem, ich bin derjenige, der das macht. Du lebst dein Leben eigentlich auf der Überholspur und du wirst unheimlich viel schaffen, immer aktiv sein und du wirst es lieben, bis du mit 50 an Herzinfarkt stirbst. Hoffentlich nicht, ne? Also, aber das ist ein bisschen natürlich die Gefahr auch dabei halt, ne? Da gibt es auch ein paar schöne Beispiele aus der Welt und das sind Dings. Das ist der berühmte amerikanische Theologe Bill Hybels, der hat eine Gemeinde gegründet. Der hat das ein bisschen nachgemacht bei uns. Der hat mal eine Gemeinde gegründet, die in einem Gottesdienst im Kino veranstaltet wurden. Aber wir verzeihen ihm das, dass er das nachgemacht hat halt. Und auf jeden Fall, das ist ein Typ, wenn man den mal live erlebt. Das ist die Willow Creek Gemeinde aus den USA. Ich habe den schon ein paar Mal live gesehen. Das ist eine, der steht da vorne und macht immer alles und der ist schlank und joggt noch. Und okay. Nächstes Beispiel. Das ist Jamie Oliver. Das ist ein kleiner Held von mir. Der hat unserer Familie ein bisschen das Kochen beigebracht. Ein englischer Koch und gibt es in Deutschland in einer fiesen Übersetzung. Aber im Original ist das so ein ganz quirliges Kerlchen, der in der Küche alles Mögliche macht und so. Und es macht richtig Spaß, ihm zuzusehen. Ein Aktionsorientierter. Und das ist einer aus unserer Gemeinde. Das ist der Christoph Wegert. Guter Freund. Und der Christoph, das ist wirklich jemand, der auch aktionsorientiert ist. Halt. Also ein Lieblingswort von Christoph ist Vollgas geben. Und das macht er gerne. Und so ist er auch in seinem Leben. Und seine Frau zieht da auch gerne mit. Halt. Das ist cool, dass unser gemeinsamer Urlaub in Pisa. Zwei aktionsorientierte Menschen. Was sollst du tun, wenn du aktionsorientiert bist, wenn du das so ein bisschen gespürt hast, bin ich eigentlich auch. Da musst du natürlich Herausforderungen suchen. Du musst dir eine Aufgabe suchen, in der Gemeinde und natürlich auch anderswo, die dich voll fordert, die dich in Anspruch nimmt und wo du richtig merkst, dass du deine Fähigkeiten da gut einbringen kannst. Und was auch ein guter Tipp ist, du solltest das nicht alleine machen, sondern die Kräfte bündeln und dir einfach Gleichgesinnte suchen, die so eine ähnliche Veranlagung haben und solltest mit denen gemeinsam einen Strang ziehen. Was ist die Gefahr von aktionsorientierten Leuten? Eigentlich zwei Hauptgefahren. Es gibt vielleicht, wenn du jetzt so ein starker Macher bist, der immer so nach vorne prescht, dann ist es vielleicht manchmal so, dass du andere Leute ein bisschen überforderst, sich vielleicht auch ein bisschen überrollst mit deiner Aktion. Da heißt es natürlich dann manchmal aufpassen halt, wieder die richtigen Werte im Kopf kriegen und so und sagen, es geht nicht nur darum, nach vorne zu preschen, sondern auf die Leute zu achten. Und du kannst natürlich auch dich selber überfordern. Die Warnsignale kommen dann schon. Begegnen kann man dem relativ gut. Ich habe einen ganz tollen Tipp gelesen, wie aktionsorientierte Menschen eigentlich ihr Leben in den Griff kriegen. Begegnen kann man dem eigentlich relativ gut, indem man ein Tagebuch schreibt. Das ist nämlich eine stille, reflexive Angelegenheit, wo ich mal so ein bisschen darüber nachdenke, was ich tue. Aber es ist auch Aktion. Ich muss es nämlich schreiben. Der kontemplative Zugang ist der nächste. Der kontemplative Zugang, den hast du, wenn du ein beschaulicher Mensch bist. Du liebst die Nachdenklichkeit, Alleinsein und Ruhe sind für dich wichtige Werte und die brauchst du auch unbedingt, sonst brennst du irgendwie mal aus. Du musst unbedingt diese Rückzugsmöglichkeiten haben. Und charakteristisch für dein privates Glaubensleben ist langes, intensives Beten. Da sehen wir jetzt ein paar Beispiele. Das ist ein bisschen düsteres Beispiel aus dem Internet halt, da sieht man also einen Mönch halt, der so einsam vor diesem Kreuz sitzt halt. Aber es gibt auch freundlichere Beispiele, nämlich Anselm Grün, einen christlichen Autor, der viel darüber redet, über die Einsamkeit, über Eindrücke, die ihm aus der Einsamkeit kommen. Und es gibt auch ein Beispiel aus unserer Gemeinde, das ist der Uni Dietz. Den werden jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Leute kennen, weil der selten hier vorne steht und irgendwas sagt, aber der Uli Dietz ist ein ganz kontemplativer Mensch, der sehr viele Einsichten hat, der viele gute Worte in der Stille zu Gott bekommt. Und wenn ihr ihn mal kennenlernt, dann werdet ihr wissen, wovon ich rede. Und wenn man, wir haben so eine kleine Übersicht über unsere Gemeindemitglieder und da gibt der Uli als Hobby an, Ruhe in jeglicher Form. Und das braucht er auch. Was solltest du tun, wenn du kontemplativ veranlagt bist? Du solltest sehen, dass du eine geschützte Zeit, wo dich wirklich keiner stört, eine regelmäßige Zeit der Stille in deinem Alltag einbaust. Du sollst auch darauf reagieren, was Gott dir in der Stille sagt. Denn es ist ja wichtig, dass du mitbekommst, dass diese Eindrücke, die du in der Stille bekommst, dass die Botschaften an Gott sind und du musst es ausprobieren. Das heißt, du musst also einfach diese ganz, ganz besonders darauf achten, dass diese Sachen weitergegeben werden oder dass du sie selber praktizierst. Und du solltest dich davor hüten, diesen Weg, der so ein stiller Weg ist, gering zu schätzen. Viele Leute sagen immer so, wenn man irgendwas tut, wo man vorne steht oder irgendwas macht, halt, das ist Quatsch. Alle Wege sind gleichberechtigt. Es geht nicht um den Weg, es geht um das Ziel, Gott zu finden bei der ganzen Geschichte. Und das ist dann dein Weg, Gott zu finden. Achte ihn hoch, liebe ihn. Die Gefahren des kontemplativen Zugangs sind, dass du so ein bisschen so eine innere Emigration verfolgst. Du ziehst dich so ein bisschen aus der Welt zurück, die eben ein bisschen unheimlich ist und denkst, na, so im Stillen ist ja auch gut halt, und dass du in dieser inneren, in dieser Zurückgezogenheit eben das, was du da tust, für vollkommen bedeutungslos hältst. Wie kannst du dem begegnen? Eine ganz einfache Art und Weise: bete für andere Leute und lass sie daran teilhaben. Dass du dieses Feedback bekommst, dass du mitbekommst, was wichtig dein Dienst ist und was du Tolles für Gott tust in dem Bereich. Mach es nicht im Stillen, sondern geh raus und sag es den Leuten, was du tust. So, dann kommen wir schon zum letzten Punkt, das ist der schöpfungsorientierte Punkt. Wenn du schöpfungsorientiert bist, dann fühlst du dich in der freien Natur am wohlsten. Du bist vom Typus her eher sinnlich und körperbewusst. Weil du so begeistert von der Schöpfung bist und von all dem, was du da siehst, bist du eigentlich auch selber ein kreativer Mensch. Vielleicht malst du oder vielleicht hast du andere kreative Ausprägungen. Und du bist auch allgemein sensibel für Kunst, Symbole, Rituale, für weihevolle Dinge. Ein historisches Beispiel dafür ist Franz von Assisi, hier wie er gerade zu Tieren predigt. Und sagt sich also von Franz von Assisi, dass er auch Dinge aus der Natur so als Bruder bezeichnet, Bruder Sonne, Bruder Mond. Das war für ihn ganz wichtig, sich in der Natur aufzuhalten, die Natur anzunehmen und in der Natur eben auch Gott zu begegnen. Was solltest du tun, wenn du schöpfungsorientiert bist? Du solltest natürlich viel Zeit in der freien Natur verbringen. Du solltest deine Gebetszeiten auch äußerlich attraktiv, ästhetisch gestalten, indem du zum Beispiel wie einen schönen Platz draußen mal irgendwie aussuchst oder indem du dann, wenn es draußen nicht geht, vielleicht dein Heim so ein bisschen so schön machst, irgendwie ein paar Kerzen aufstellst, Blumen aufstellst und dich daran freust. Und die Gefahren sind, dass man sich mit diesem schöpfungsorientierten Zugang so ein bisschen in das Schöne flüchtet, weg von den Menschen, mehr so in die Naturbetrachtung, und dann wäre diese Gewahr, dass wir diese beiden wichtigen Sachen, dass es darum geht, Gott nahe zu kommen und den anderen Menschen nahe zu kommen, und dass du vielleicht einfach mal versuchst, die Schönheit in den anderen Menschen zu entdecken, wenn du auf andere Leute zugehst. Einfach mal da zu entdecken, was gibt es da Tolles zu entdecken, was Gott gemacht hat. Und ein ganz einfacher Tipp ist auch mal, die Bibel mal mit nach draußen zu nehmen und draußen in der freien Natur in der Bibel zu lesen und sich da inspirieren zu lassen. So, ich hoffe, die meisten von euch haben sich in einem oder vielleicht in mehreren dieser Zugänge wiedergefunden. Und ihr habt vielleicht ein bisschen für euch entdeckt, was euer Zugang so sein könnte. Und wenn dem so ist, also wenn du heute was entdeckt hast, halt, dann 24/7, nimm das mit in den Alltag und erteile dir einfach mal die Erlaubnis in der kommenden Woche und in den Wochen darauf, dass du der bist, zu dem Gott dich erschaffen hat. Alle diese Zugänge und viele andere weitere Zugänge sind gleichwertig. Da ist keiner besser, keiner schlecht. Das ist dein Ding. Erlaube dir so zu sein, wie Gott das gemacht hat. Das hat er sich was dabei gedacht. Und freue dich auch über diesen Zugang. Guck dir das mal ganz bewusst an und denk, super, toll, dass ich diesen Weg habe, dass Gott mir das an der Tür aufgemacht hat. Wenn du ihn erkannt hast, dann nutze diesen Zugang auch. Mach dir einfach mal ganz praktisch in der folgenden Woche mal ein paar feste Termine, wo du es praktizierst. Und baue das fest in deinen Tagesplan ein. Deinen Zugang wenigstens mal so eine gewisse kurze Zeit mal zum Zug kommen zu lassen. Eine ganz wichtige Sache, beneide nicht andere für ihre Art von Zugang. Wir haben ja gehört, das ist egal, welchen Zugang man hat. Es geht nicht darum, das ist nicht nötig. Es geht nicht darum, welchen Zugang ich habe, sondern es geht darum, dass ich bei Gott ankomme. Verurteile die anderen nicht. Und wenn du, so als allerletzter Tipp halt, wenn du das für dich erkannt hast, wenn du diesen Zugang mal so ein bisschen gepflegt hast halt, dann mach dir gewärtig, alle diese Zugänge sind wichtige, hilfreiche Dinge für verschiedene Leute, Gott näher zu kommen. Und dann kannst du den letzten Schritt mal gehen und kannst mal, wenn du deinen Zugang mal so ein bisschen erschmeckt hast und dich daran freust und da richtig Spaß dran hast, dann probier mal was anderes aus. Sei mal experimentierfreudig und guck mal, ob Gott dich vielleicht auch in einem anderen Bereich beschenkt.